Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Maidons Meinung und hallo Alfred.
Ja, hallo Marco.
Wir sprechen zu Beginn mal wieder über den Gesamtmarkt. Da haben wir gestern wieder eine Erholung an der Wall Street gesehen, nachdem es zu Wochenbeginn ja mal wieder ein bisschen nach unten ging. Welche Einflussfaktoren bestimmen die Märkte aktuell am meisten?
Die gleichen wie immer. Da ist zum einen der US-Präsident, der immer wieder mal die Märkte durcheinander wirbelt. Aber man hat sich mittlerweile, glaube ich, also ich habe mich zumindest daran gewöhnt, an diese Zolldiskussion und ich blende das einfach aus und lasse das gar nicht mehr wirken. Entscheidend ist für mich, neben diesen ganzen Störfaktoren, vor allen Dingen eins, das sind die Unternehmensgewinne. Und da läuft ja gerade die Ergebnissaison, die läuft sehr gut. Die meisten Unternehmen haben ihre Erwartungen deutlich übertroffen. Die Reaktion in den Märkten fällt allerdings eher verhalten aus. Und was ganz interessant ist, man sieht ja hier beim S&P, wir bewegen uns eigentlich kaum noch. Also die Schwankungsbreite ist minimal, aber unter dieser Oberfläche brodelt es doch gewaltig. Es gibt viele Aktien mit kräftigen Kursaufschlägen, viele Aktien, die ordentlich zugelegt haben. Also da muss man schon auf die richtigen Pferde setzen, um da nicht auf den falschen Fuß erwischt zu werden. Grundsätzlich glaube ich, dass der Aktienmarkt dieses Jahr noch sehr gut laufen wird. Der Einflussfaktor Nummer eins ist für mich KI, auch wenn im Moment, sehen wir auch gleich noch, KI eher als Belastungsfaktor gesehen wird, was auch für einige Firmen zutrifft, aber längst nicht für alle. Aber das ist grundsätzlich eine Sache, die die Profitabilität erhöht, die Margen erhöht. Und das ist natürlich gut für die Unternehmensgewinne. Und die treiben letztlich den Aktienmarkt, ganz einfach.
Aber wie du sagst, es kommt immer auf die einzelnen Unternehmen drauf an, ob KI jetzt hilfreich oder vielleicht disruptiv ist. Da werden wir im Laufe der Sendung drüber sprechen.
Disruptiv.
Vorher.
Zerstörend.
Ja, genau. Vorher war ein Blick auf den Silber, der die 90-Dollar-Marke, der Silberpreis, zurückerobert hat.
Genau, wir hatten ja diesen massiven Absturz, also zwei Abstürze eigentlich sogar. Einmal dann im Ende Januar, wo es von über 120 auf 70 ging. Dann nochmal runter bis 65. Ja, und jetzt gibt es so eine Art Bodenbildung. Also man könnte auch sagen, kann man sogar anzeichnen, eine umgedrehte Kopf-Schulter-Formation, die eigentlich sehr positiv ist. Es fehlt noch dieser Break über die Marke von 92 und dann wäre dieser Boden abgeschlossen. Übergeordnet über diesem ganzen Szenario ist, dass nach wie vor Silber knapp ist. Die Lagerbestände werden immer weniger. Die Nachfrage bleibt konstant hoch. Und wir haben einen Silberpreis, der über Jahre, Jahrzehnte sich kaum entwickelt hat und jetzt eigentlich das nachholt, was er damals nicht gemacht hat. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kurssteigerungen in den 80er Jahren und 2011. Da waren es Spekulationsblasen. Das hier sieht auch aus wie eine, aber es ist keine. Es ist tatsächlich fundamental strukturell unterlegt mit Nachfrage nach Silber und dieser Kursrücksetzer, also es war ja fast eine Halbierung von 120 auf 65, das ist natürlich diesem starken Anstieg geschuldet, aber das hat den Markt bereinigt, die Spekulanten sind draußen und jetzt, glaube ich, könnte sich der richtige Anstieg durchsetzen und ich bleibe dabei, für mich ist 100 keine Zielmarke, sondern eher die neue Untergrenze. Wenn wir dann nochmal drüber gehen, was glaube ich relativ schnell jetzt passieren könnte. Silber wird benötigt nach wie vor für Solarmodule, für die Rüstungsindustrie, für die Elektronikbranche, Datacenter etc. Und es lässt sich so schnell nicht ersetzen und es lässt sich vor allen Dingen nicht die Produktion schnell erhöhen, dass man diese starke Nachfrage decken könnte. Also weiterhin sehr positiv für Silber und alles unter 100 sind bei Silberkaufkurse.
Oh, das ist ein gefährlicher Satz, der kommt mir irgendwie
bekannt. Nein. Das ist meine Meinung.
Richtig, das genau. Müssen wir hier immer wieder betonen, dass darum geht es und jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, kann ja deine mit einfließen lassen oder auch nicht, aber hier informieren wir und geben Meinung.
Genau, und hier sieht man einmal in hell lila, das ist der Silberpreis, der normale Silberpreis, da sind wir tatsächlich jetzt eben bei um die 100, sagen wir mal, 91 im Moment. Und in Dunkellila sieht man den inflationsbereinigten Silberpreis. Und da sieht man, dass wir tatsächlich noch ganz weit von den Höchstständen entfernt sind, die wir in den 80er Jahren erreicht hatten. Das waren nämlich 150 Dollar. Und mal zum Vergleich, Gold inflationsbereinigt war damals bei 3.000 Dollar. Und jetzt sind wir bei 5.000. Also wir sind schon deutlich über dem damaligen Hoch. Und Silber ist noch meilenweit davon entfernt. Und alleine das sollte dafür sorgen, dass der Silberpreis vielleicht sogar in Richtung 150 steigt. Ich glaube sogar, wir könnten Richtung 200 gehen. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber dann in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Also da ist noch jede Menge Luft nach oben, auch wenn das jetzt wirklich wie eine Fahnenstange aussieht. Es ist doch eine, aber diese Korrektur hat den Markt wirklich bereinigt und jetzt, glaube ich, könnte der wirkliche Anstieg kommen, der den Silberpreis tatsächlich noch um einiges nach oben treiben könnte.
Dann blicken wir jetzt voraus. Auf heute Abend, Mittwoch, nach US-Handelsschluss wird die Nvidia-Bilanz vorgelegt. Eine der spannendsten Events immer im Quartal, pro Quartal. Die Erwartungen sind hoch. Ist es enttäuschend?
Ja, die sind immer hoch. Die sind bei Nvidia immer hoch. Wobei, dieses Mal ist es ein bisschen anders als sonst. Klar, die Prognosen sind hoch, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum um die 70%. Das ist eine Menge. Das ist aber auch erstaunlich. Und die Frage ist natürlich, kann Nvidia seinen Marktstatus als Nummer eins werden sie bleiben, aber kann man die Marktanteile halten oder hat man doch zunehmende Konkurrenz? Ist die Nachfrage noch hoch genug? Wird sie hoch genug bleiben? Und ich würde sagen, man ist da so ein bisschen skeptisch sogar im Vorfeld, dass das gelingen kann. Insoweit, glaube ich, ist die Messlatte diesmal gar nicht so hoch. Zumal, man sieht es ja auch, die Aktie hat sich seit einem halben Jahr eigentlich nicht mehr bewegt, seitwärts gelaufen. Und ist jetzt, sehen wir auch gleich, so günstig wie schon sehr lange nicht mehr. Und das alleine könnte dafür sorgen, dass vielleicht schon es ausreicht, wenn die Zahlen nur moderat gut werden. Also man sieht es ja, Nvidia hat in den letzten 13 Quartalen die Erwartung immer übertroffen. Das hier sind die Gewinne, also jedes Mal mehr Gewinn als erwartet. Man erwartet von Nvidia, dass man diese Gewinnerwartung deutlich übertrifft. Das gab es schon lange nicht mehr. Wir sehen hier 1,26, 1,30, 1,1. 1,05, 75, 81, also immer nur so knapp drüber, eigentlich immer. Also es geht natürlich auch viel um den Ausblick und wie gesagt, ich glaube, dass diesmal die Chance ganz gut ist, dass Nvidia positiv überrascht, weil man glaubt doch, dass AMD greift Marktanteile ab, was auch stimmt, aber die Nachfrage ist so groß, man hat es jetzt gesehen, Microsoft hat gerade erst bei Nvidia Chips bestellt, jetzt nochmal bei AMD. Also man muss schon auf andere ausweichen, weil der Chipbedarf so hoch ist, weil der KI-Bedarf oder das KI-Wachstum so groß ist. Da können auch mehrere Firmen gut von leben.
Da sehen wir, wie die Aktie reagiert hat nach der Bilanzverlagerung.
Genau, da sieht man mal, dass diese ganz großen Kursausschläge, wie wir sie noch da im ersten Quartal 2024, ist die Aktie 24% gestiegen am Tag nach den wirklich sehr guten Zahlen. Dann gab es noch mal einen Anstieg um 16%, um 9%. Aber so in den letzten Quartalen haben sich die Bewegungen nach den Quartals dann noch in Grenzen gehalten. 3% plus, 1% minus, 3% minus. Also das war schon recht moderat. Man erwartet jetzt, an den Terminbörsen gibt es ja immer so eine Indikation, eine Bewegung von 5-6% nach den Zahlen, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es wird. Wie gesagt, ich bin guter Dinge. Ich habe auch in meinem Report schon gestern auf steigende Kurse gesetzt bei Nvidia mit einem Hebelprodukt, weil der Grund ist eigentlich wirklich der. Sieht ein bisschen wild aus, aber blenden wir mal das Rote aus, sondern die blaue Linie, das ist das KGV von Nvidia auf Basis der Gewinne vom nächsten Jahr. Und da sieht man, wir hatten schon KGVs in der Spitze von über 60. Der Median der letzten, das sind zurück bis 2014, der letzten 12 Jahre lag bei 35 und wir sind aktuell bei 24. Und so tief sieht man hier, gab es Nvidia relativ selten und viel tiefer eigentlich nie. Und diese Bewertung ist schon sehr attraktiv. Da sind wir und das hier ist der Vergleich KGV Nvidia zum S&P. Wir sind 1:1, also quasi auf Basis des S&P. Und das bei einer Aktie oder beim Unternehmen, das um 70% wächst, das ist, finde ich, nicht nur günstig, sondern sogar sehr günstig. Insoweit kann es durchaus sein, dass mit diesen Zahlen auch der Fokus wieder auf diese Bewertung kommt, dass sie eben doch zu tief ist und eben die Aktie positiv reagiert.
Nutzte Grafik kann man auch hier vergleichen.
Genau, das sieht man auch sehr schön. Das ist von Goldman Sachs, habe ich das geklaut. Seit 22 wurden sowohl die Aktie als auch der Gewinn auf Null gesetzt. Und man sieht, Gewinne und Aktie sind parallel gestiegen bis ungefähr Ende 24. Dann gab es so einen Einbruch bei der Aktie. Die Gewinne sind weiter gestiegen. Das wurde wieder aufgeholt. Und jetzt genau das Gleiche. Die Gewinne sind weiter gestiegen bei Nvidia, aber die Aktie nicht. Haben wir gerade gesehen, halbes Jahr lang seitwärts. Und da ist diese, schade, dass man nichts malen kann. Vielleicht geht es ja, wenn ich fester aufdrücke. Diese Schere, so wie hier, ist die Chance, dass die sich eben wieder schließt, dass die Aktie eben das aufholt, was die Gewinne vorausgemacht haben oder vorausgelaufen sind. Und vielleicht ist das heute Abend der Startschuss dafür.
Genau, heute wissen wir mehr, nach 22 Uhr. Wir schauen jetzt, solange wir da noch nicht sicher sind oder nicht sicheres wissen, auf die Konkurrenz, das hast du gerade erwähnt, AMD, der Deal, Mega-Deal mit Microsoft.
Ja, Meta,
den man gestern bekannt
hat. Der Mega-Deal mit Meta. Ja, man hat einen Deal über 6 oder 8 Gigabyte, ich weiß, 6 Gigawatt Prozessorleistung will man in den nächsten Jahren bestellen. Eins davon relativ schnell und man wird sich auch an AMD beteiligen. Es werden neue Aktien ausgegeben. Das ist ein Anteil dann von knapp 10%, den Microsoft an AMD halten wird. Ja, das war natürlich der Auslöser auch für einen großen Kursanstieg. 10% ging es nach oben mit AMD. Aber trotzdem die Aktie auch ähnlich wie Nvidia die letzten Monate ja seitwärts gefangen in so einem Rechteck und jetzt eher an der unteren Grenze. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Stimmung für KI ja doch in den letzten Wochen umgeschwenkt ist von euphorisch zu ja fast schon bestürzend, bedrohlich. Aber man muss da unterscheiden. Es gibt im KI-Sektor im Prinzip drei Gruppen von Aktien. Das eine sind die klaren KI-Gewinner. Das sind die Firmen, die KI erst möglich machen, die Infrastruktur aufbauen. Das sind eben die Chiphersteller, das sind Anbieter von Kabeln, von Lasern, die Ersteller der Datencenter etc. Dann gibt es die Firmen, die profitieren, das sind eigentlich alle, die nämlich die KI einsetzen können, um ihre Profite zu erhöhen, um die Margen zu steigern. Und dann gibt es die KI-Verlierer, die eben disruptiert werden, die ersetzt werden und die Gefahr laufen, Geschäft zu verlieren an die KI.
Und da haben wir auch noch ein paar dabei
davon. Genau. Wir haben noch eine Grafik zur AMD. Ja. Genau, das ist nicht direkt zur AMD, sondern im Prinzip für den ganzen Markt. Und zwar sind das die Ausgaben der Hyperscaler, also der großen KI-Firmen, allen voran Amazon, Meta, Google, Microsoft und Oracle. Und da sieht man, dass sich das Wachstum, also die Ausgaben noch beschleunigen. Wir hatten ja 22, 23, 24 ja ein geringes Wachstum, sogar ein Rückgang 23. Dann ging es los, 25 waren es 412 Milliarden Dollar an Ausgaben. In diesem Jahr sollen es 667 werden, also plus 62%. Und nächstes Jahr dann nochmal ein Wachstum von zwar nur noch 19%, aber immer noch 792 Milliarden Dollar. Jetzt sagen einige, es ist ja schön und gut, diese Ausgaben, weil die sind vielleicht sogar zu hoch. Ist es denn sicher, dass sich diese Ausgaben, diese Investitionen irgendwann wieder auszahlen? Und da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich glaube, die werden sich auszahlen, denn man sieht ja jetzt schon, dass ja viele Firmen KI vernünftig einsetzen, schon jetzt die Gewinne steigern können. Und dieses Gewinnwachstum, was wir gerade haben, was wir zukünftig auch haben werden, ist vor allen Dingen durch KI ausgelöst. Arbeitsplätze werden gestrichen, was auch die Profite erhöht. Ja, leider nicht gut für den Arbeitsmarkt, aber insgesamt wird KI die Welt verändern. Und zwar doch wahrscheinlich schneller, als sich die meisten sich das vorstellen können.
Und diese hohen Investitionsausgaben, die haben ja beispielsweise auch bei der Bilanzvorlage von Microsoft so ein bisschen das Haar in der Suppe. Da hat man sich ein bisschen dran gestört. Aber es geht ja nicht erst seit der Zahlenvorlage nach
unten. Ja, Microsoft ist wirklich erstaunlich schwach in den letzten Wochen. Das liegt so ein bisschen auch daran, Microsoft ist ja allen voran erstmal ein Softwarekonzern. Und Software ist ein Markt, der eben disruptiert wird, der von KI angegriffen wird. Bei Microsoft ist man da noch ein bisschen auf der sicheren Seite, weil man ja selber die KI vorantreibt. Microsoft ist ja an OpenAI beteiligt, ich glaube knapp die Hälfte, und ist also jemand, eine Firma, die KI selber voranbringt. Aber dennoch, man lebt vom Softwaregeschäft und auch da ist Microsoft nicht gefeit davor, Marktanteile zu verlieren. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Aktie so schwach gelaufen ist. Man muss dazu sagen, dass Microsoft hier auch bei Kursen um 450 Dollar auch wirklich sehr massiv bewertet war und dass sich diese Bewertung jetzt so ein bisschen normalisiert hat. Dennoch würde ich sagen, auch in meinem Report habe ich jetzt die letzte Softwareaktie verkauft. Ich würde um den Bereich Software einen großen Bogen machen. Und wenn man mal sieht, habe ich jetzt nicht dabei, Google hat sich genau gegenläufig entwickelt. Google hat eben kein Softwaregeschäft, was man verlieren kann, sondern setzt voll auf KI. Und da sollte man schon selektieren, dass man jetzt eben nicht Branchen in seinem Depot hat, die anfällig sind. Ja, und Microsoft würde ich eher mal mir das von der Seite anschauen, als da investiert zu sein.
Und selbiges gilt wahrscheinlich auch für den nächsten Wert. IBM wird ja auch erschüttert von diesen KI-Tools, allen voran Claude von Anthropic.
Ja, ehrlich gesagt, das freut mich so ein bisschen. IBM ist ja so ein Fossil, so ein Technologie-Fossil. Die guten Zeiten waren so 70er, 80er Jahre, ist schon lange her. Die meisten waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren zu der Zeit. Ich war auch noch klein. Aber man hat sich so durchgewurschtelt. Man hat dann viel Beratung gemacht und man hat vor allen Dingen auch viel auf alte Sachen gesetzt, wo man noch diese alten, diese Mainframe-Computer brauchte. Und die laufen mit einer Programmiersprache, nennt sich COBOL, eine Programmiersprache aus den 50er Jahren, muss man sich vorstellen, also 70 Jahre alt. Und diese Programmiersprache wird immer noch verwendet, ist super komplex. Das sind teilweise Millionen Zeilen, keiner steigt immer durch. Es gibt auch kaum noch Programmierer, weil die sind teilweise älter als ich. Und insoweit hatte man da so einen Wassergraben. Also IBM hat diese alte Programmiersprache immer noch verwendet, keiner konnte da so richtig ran. 95% aller US-Geldautomaten laufen mit dieser Programmiersprache COBOL. Und jetzt kommt Anthropic und sagt, hey, wir haben jetzt eine KI, die diese Programmiersprache aktualisieren kann, verbessern kann, modernisieren kann. Und auf einmal ist dieser Wassergraben weg und ja, die Aktie von IBM ist abgestürzt. Und ich will nicht sagen, dass es mich freut, aber es ist so ein bisschen, dass man eben doch nicht mit restriktiven Sachen durchkommt, dass man irgendwann eben schon mal angegriffen wird. Und die KI greift jetzt viel an, vieles, was alt ist, was Bestand hatte und was man mutwillig einfach behalten hat. COBOL war, glaube ich, auch einer der Auslöser oder einer der Probleme bei der Jahrtausendwende, weil COBOL kennt Jahreszahlen nur zweistellig.
Ach, das war.
Und als es dann von 1999 auf 2000 ging, war es natürlich schwierig. Da musste viel von Hand geändert werden und das kann jetzt offensichtlich eine KI-Software oder ein KI-Tool von Anthropic. Und das wird nicht das Letzte gewesen sein, was da disruptiert wird und was solche Bewegungen auslöst.
Und nachdem man sich wahrscheinlich dann auch als Dino nicht so schnell von der Stelle bewegen kann, hast du da auch keine Perspektive?
Also IBM sagt, wir haben selber KI, die das auch schon kann. Aber man macht es natürlich nicht. Man will ja diesen Wassergraben möglichst lange erhalten. Ohnehin ist es ja so, folgende Überlegung. Also KI entwickeln ja nur wenige Firmen. Also es gibt wenig große KI-Modelle. Und alle anderen, sei es jetzt IBM, sei es andere Softwarefirmen, die KI verwenden werden, müssen ja diese KI irgendwie zukaufen, weil sie die KI nicht selber haben. Und deswegen ist es immer schwer für Firmen, die das zukaufen müssen, die dafür bezahlen müssen. Also besser ist dann schon, wenn man die KI direkt nutzen kann und sie selber hat.
Wir schauen mal auf SAP, wenn wir nach Deutschland kommen. Wie groß schätzt du die Gefahren Softwarekonzern hier für SAP ein?
Nochmal, Software. Ich will nicht sagen, dass SAP dem Untergang geweiht ist oder sonst irgendwas. Nein, alles gut. Aber wenn man SAP fragt, ja, die KI ist für uns gut, aber auch SAP muss sich KI extern besorgen. Man kann das nicht selber entwickeln. Dafür sind einfach, ist der Aufwand viel zu groß. Und man durch die KI wird eine neue Konkurrenz geschaffen zu Softwarefirmen. Das heißt, die Margen werden auf jeden Fall runtergehen. Man wird Marktanteile verlieren. Die Frage ist nur, wie viele. Und dieses Risiko muss ich mir als Aktionär nicht antun. Dann gehe ich lieber auf Unternehmen, die KI-Gewinner sind und nicht eventuell KI-Verlierer. Ganz einfach.
Aber es geht noch schlechter. Die nächste Aktie, auf die wir blicken, ist auf ein Allzeittief gefallen. TeamViewer.
Genau, der Chart ist auch extra klein, weil die Aktie ist so geschrumpft, dass es keinen Sinn macht, mehr einen großen Chart. Es sieht auch aus wie so ein Bilderrahmen. Das kann man sich übers Bett hängen als abschreckendes Beispiel. TeamViewer hat ja nicht erst seit gestern Probleme. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren schon oft über TeamViewer gesprochen und selten gut. Man wächst nicht mehr, man hat eine Software, wo man auch viel Konkurrenz bekommt. Und jetzt hat man eben noch die KI als zusätzliche Konkurrenz. Und nachdem ja schon, es gab hier eine Gewinnwarnung, hier nochmal. Und ich habe jedes Mal gesagt, ja, nach so einem Absturz geht es in der Regel nicht so weiter, sondern es geht genau so weiter. Und genau das ist passiert. Und jetzt haben wir das Problem mit der KI noch dazu. Und das ist natürlich alles andere als gut. Natürlich sagt auch TeamViewer, das ist für uns alles gar kein Problem. Das kriegen wir gelöst, aber am Ende zählt das Ergebnis und das zeigt der Aktienkurs. Ja, und da gibt es eigentlich jetzt wenig Gutes. Ich wüsste nicht, warum die Aktie sich erholen sollte. Man kann eigentlich schon froh sein, wenn sie nicht weiterfällt. Ist auf jeden Fall kein Investment. Punkt, Ende, aus.
Dann machen wir weiter. Wir bleiben bei Problemfeldern. Novo Nordisk, da ist es nicht die KI, sondern die Abnehmspritze, die erst der Heilsbringer war. Jetzt gab es eine Studie, dass die von Eli Lilly effektiver ist als von Novo Nordisk.
Ja, nicht viel. Also ich glaube, es sind mit Novo Nordisk nimmt man 23% ab und mit Eli Lilly 25%. Aber wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und sage, ich möchte gerne abnehmen, was habt ihr denn da? Und dann sagt der Apotheker zu mir, wir haben einmal 25% abnehmen und 23%, was möchten Sie dann haben? Da werde ich kaum sagen, 23% ist genau das, was ich haben wollte. Ich will 23% abnehmen. Also ich möchte eher zunehmen. Vielleicht gibt's auch eine Zunehmensspritze eigentlich.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht,
die hätte ich dann gerne.
Da gibt es andere Möglichkeiten.
Auf jeden Fall hat auch der Aktienkurs kräftig abgenommen von Novo Nordisk und das eben ja zu Recht, denn Eli Lilly ist ein starker Konkurrent und wenn der jetzt auch noch besser ist, dann wird es irgendwann schwierig. Man hat ja viel neue Konkurrenz bekommen und ich habe Novo Nordisk, glaube ich, vor 2 Wochen mit Pfizer verglichen, mit Viagra. Die großen Kurzschlagen gibt es immer dann, wenn ein neues Projekt oder ein neues Produkt auf den Markt kommt. Und danach hat man immer das Problem, dass die Preise fallen, die Margen fallen, es kommen Konkurrenten. Und dieses Problem ist bei Novo Nordisk jetzt natürlich noch umso eklatanter, wenn auch noch die Konkurrenz nicht nur auch noch besser ist. Und insoweit ist ja ist konsequent die Aktie auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Und auch hier fällt es mir jetzt schwer, irgendwie positive Faktoren zu finden. Klar, man bringt jetzt die Abnehmpille, aber das wird natürlich auch viel nur substituieren, kann nur das Geschäft erzeugen und man kann darauf warten, dass Eli Lilly auch mit einer Pille kommt. Also schon schwierig, die Situation. Und auch hier, ich möchte keine Aktien haben, die nur Probleme mit sich bringen. Ich will Aktien haben, die Chancen bieten. Und ja, da wird es bei Novo Nordisk eben schwierig.
Da müssen wir weiter gucken. Auf den nächsten Wert. Da gibt es Chancen und Fantasie und Wachstum. Nibius Group, wobei wir haben noch nicht über die Bilanz gesprochen.
Ja, man hat Zahlen vorgelegt vor einer guten Woche. Die Zahlen waren ein bisschen schlechter als erwartet, aber das ist bei Nebius und auch bei den ganzen anderen Anbietern von Rechenzentren eigentlich gar nicht so entscheidend, wie viel unser Umsatz und Gewinn ich jetzt mache. Es geht darum, wie viel Umsatz und Gewinn mache ich in den nächsten Monaten, Jahren. Wie viele Aufträge habe ich da? Und da ist Nebius Group ganz vorne dabei. Man hat einen riesen Auftrag von Microsoft, den man abarbeitet. Man wird im nächsten Jahr, ich glaube, 20 oder in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar investieren in neue Datencenter. Man hat das durchfinanziert schon fast komplett durch eigenes Cash, durch Vorauszahlungen von den Hyperscalern. Es gibt, glaube ich, keinen Anbieter von Datencenter, der ähnlich schnell wächst. Und man will Ende dieses Jahr auf eine Runrate kommen, schon von 7-8 Milliarden Dollar, also jährliche Umsätze. Und das ist schon erheblich und darum sehe ich bei Nebius das größte Potenzial von allen Datencenter-Anbietern. Man ist da wirklich am besten aufgestellt, hat die beste Bilanz, hat die namhaftesten Kunden. Und da spricht nichts dagegen, dass hier irgendwann sich dieser Anstieg, den wir ja hatten, jetzt gab es wieder auch so eine Seitwärtsbewegung und jetzt, glaube ich, könnte es demnächst mal auch mal weitergehen. Das ist ein ganz klarer KI-Gewinner und zwar finde ich sogar einer, der am besten aufgestellt ist.
Man bekommt aber quasi Konkurrenz an der Börse zumindest. Die Tochter von GDS Holdings, Day One Data Center, soll ja an die Börse gebracht werden.
Genau. GDS, eine chinesische Firma, die auch Datencenter macht. Die Aktie hat sich auch gut entwickelt, klar, aber sie war auch schon mal viel, viel höher vor einigen Jahren. Kommt jetzt aber so langsam in Fahrt, weil man tatsächlich die Tochter, die Datencenter außerhalb von China anbietet, allen voran im asiatischen Raum, an die Börse bringen will. Und das könnte das Potenzial nochmal heben, was in diesem Wert steckt. Und man sieht es ja auch hier. Ja, man könnte da oben so langsam mal ausbrechen. Spannende Aktie habe ich auch in meinem Report dabei. Ist so ein bisschen der Datacenter-Geheimtipp, eben ein Wert, der noch nicht so gut gelaufen ist. Da ist noch jede Menge Luft nach oben drin, auch von der Bewertung her äußerst attraktiv.
Die nächste Aktie ist schon sehr gut gelaufen, muss man sagen. Lumentum, wenn wir es gleich sehen.
Genau, das ist so richtig, so ein richtiger KI-Geheimtipp, den kaum einer auf dem Radar hat. Wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, die Aktie, oder?
Ich kenne sie durch dich.
Ich muss jetzt sagen, doch, ich habe die damals gekauft für $50 vor einem Jahr. Hat sich wirklich in einem Jahr mehr als verzehnfacht. Und ich habe die Aktie auch spät entdeckt, und zwar erst im Dezember. Und bin bei ungefähr, ich glaube, knapp über 300 Euro eingestiegen. In meinem Report auf dem absoluten Höchststand, nachdem sich die Aktie innerhalb von wenigen Monaten verfünf-, versechsfacht hat. Der Grund ist eigentlich der, Lumentum macht ganz einfach Laser für die optische Datenübertragung. Und es ist ganz wichtig, dass sich in diesen Datenzentren diese Daten auch schnell übertragen lassen, und zwar ohne Verluste. Und das geht eben nur optisch. Weil sobald ich über Kupferkabel Daten verschicke, habe ich einen Widerstand, da brauche ich mehr Energie, ich verliere Kapazitäten und bei der optischen Datenübertragung habe ich das eben nicht. Und Lumentum macht die Laser dafür, um diese Daten optisch zu übertragen. Und man hat da fast ein Monopol drauf. Und das ist natürlich eine Konstellation, die ist, besser geht's nicht. Ich habe ein Monopol auf einen Markt, den jeder braucht, den jeder will. Und das hat diesen Kurs explodieren lassen. Und nachdem es so ein bisschen seitwärts ging, kam die nächste Explosion. Also mittlerweile hat sich diese Position auf dem Rekordhof gekauft, Anfang Dezember, fast verdoppelt. Und Lumentum wächst mit 70-80%. Ist noch halbwegs, jetzt ist es schon teuer. Aber eine Aktie, ich wollte die nur mal mitbringen, um zu zeigen, dass man durchaus Aktien auf dem absoluten Hoch kaufen kann und immer noch ordentlich Geld verdienen kann damit.
Dann haben wir noch einen letzten Wert für heute, Xiaopeng. Da ist ja so, gab es die Meldung vom CEO, dass man bis Ende des Jahres den Iron, den humanoiden Roboter, schon in Massenproduktion bringen will.
Genau, das ist jetzt nicht wirklich neu, aber man hat nochmal intern, hat der Chef nochmal eine E-Mail verschickt, hey, dies ergeben wir Vollgas, wir machen Roboter, wir gehen in die Massenproduktion und bis Ende des Jahres steht das Ganze. Das ist auch wichtig, denn die Robotergeschichte boomt gerade in China. Es gab jetzt zum Neujahrsfest ja diese Präsentation, wo viele Roboter vorgestellt worden sind. Xiaopeng war nicht mit dabei, aber man hat ja gerade erst vor einigen Wochen seinen neuen Roboter, seine Generation vorgestellt, wie heißt er nochmal?
Iron.
Den Iron. Genau, Iron, das Bügeleisen, den es in weiblicher und männlicher Form gibt. Und da will man wirklich in die Massenproduktion gehen. Und das sollte eigentlich mal helfen, den Kurs auf die Sprünge zu helfen. Denn Xiaopeng wird ja immer noch als Autokonzern wahrgenommen, was man natürlich auch ist in erster Linie, ein Hersteller von Elektroautos, aber eben mit wichtigen neuen Sparten, KI-Chips und vor allem die humanoiden Roboter. Und diese Kampfansage, glaube ich, könnte durchaus nachwirken. Und vielleicht hat die Aktie jetzt hier endlich mal ihren Boden gefunden und kann sich wieder nach oben entwickeln, ist zumindest mal ein ganz günstiger Kaufzeitpunkt für einen Roboterhersteller, der noch immer so ein bisschen Schattendasein pflegt, aber der irgendwann, glaube ich, nochmal ganz groß rauskommen wird.
Dann war es das für den Moment. Wir haben jetzt so ein bisschen Zeit, um auf die Nvidia-Bilanz zu warten.
Genau, wir stellen uns hin und warten einfach mal.
Unterdessen können wir auf mydonreport.de gehen.
Genau, da ist alles Wichtige drin und da ist auch das Hebelprodukt drin, was ich gekauft habe, das hoffentlich aufgehen wird morgen früh.
Da wissen wir mehr. Du wirst auf jeden Fall so oder so ein Update mailen, wahrscheinlich an die Abonnenten verschicken.
Auf jeden Fall.
Danke für heute, Alfred. Ja. Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.